Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Verheißung fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Ein ewiger Bund. Wir erinnern uns, dass Adam aus dem Bund gefallen ist. Er hat das gebrochen, wozu Gott ihn geschaffen hatte und jetzt hat Gott einen Weg zurück bereitet, damit er doch nicht verloren ist. Und das ist die Verheißung, dass wir ankommen am Ende dieses Weges. Dieser Weg bedeutet von der Trennung von Gott zur Wiedervereinigung mit Gott. Er bedeutet in die Ruhe eingehen, ewiges Leben, eine neue Heimat, frei von jeglicher Ungerechtigkeit, frei von Krankheit, Elend und Leid. Und vor allen Dingen, keiner wird den Nächsten lehren, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Zur Erinnerung, dass wir in diese Verheißung, in diesen Bund nur eintreten können, ist durch den Glauben. Wir wissen, dass ein Bündnis aus mehreren Teilen besteht. Ich habe versucht, es hier ein bisschen aufzuteilen. Ein Bündnis, erstmal der Bündnispartner, waren Adam und Eva. Der Zweck war, sie sollten dienen als Könige und Verwalter. Der Inhalt, Vermehrung, Bebauung, Namensgebung der Tiere. Wir wissen, sie waren gesetzt, alles am Leben zu erhalten, was auf dieser Erde war, dass alles gut funktioniert. Und sie haben als Bundeszeichen den Sabbat bekommen. Noah und seine Nachkommen haben zunächst das Bundeszeichen des Regenbogens, dass keine Zerstörung mehr der Erde durch Wasser geschehen wird. Alle Seelen der Erde werden nicht mehr durch eine Flut getötet werden. Und das Bundeszeichen ist der Regenbogen. Und dann kommen wir heute zu dem Bund Gottes mit Abraham. Abraham wird zum Segen und soll ein Segen sein allen Völkern. Vermehrung und Ausbreitung über die ganze Erde. Und er bekommt ein Bundeszeichen, nämlich die Beschneidung. Ich möchte lesen aus Hebräer Kapitel 11 von Vers 9, von Vers 8. Durch den Glauben ward gehorsam Abraham, der berufen ward, auszugehen in das Land, das er erben sollte, und ging aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, als einem Fremden, und wohnte in Hütten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselbigen Verheißung. Denn er wartete auf eine Stadt, die einen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch den Glauben empfing auch Sarah Kraft, dass sie schwanger ward, und gebar über die Zeit ihres Alters, denn sie achtete ihn treu, der es verheißen hatte. Darum sind auch von einem, wiewohl erstorbenen Leibes, viele geboren, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Rande des Meers, der unzählig ist. Diese alle sind gestorben im Glauben und haben die Verheißung nicht empfangen, sondern sie von Ferne gesehen und sich der vertröstet und wohl genügen lassen und bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden wären. Ja, sie sind unterwegs gewesen mit dem festen Ziel, diese Verheißung zu erlangen, und sie sind gestorben, noch bevor sie sie erlangt haben, damit wir, die wir am Ende des Weges leben, nicht ohne sie oder sie nicht ohne uns die Verheißung erlangen, sondern dass wir sie alle zusammen bei der Wiederkunft Jesu, welche stattfinden wird in unseren Tagen, empfangen werden. So, wir gehen Schritt für Schritt die Episoden durch, die entscheidend sind, die eine Lehre haben für uns heute. So, bevor wir in den nächsten Stunden auch näher auf diesen ewigen Bund, den Gott mit Abraham eingegangen ist, wollen wir die Zusammenhänge nicht aus dem Auge verlieren, wie es denn zu diesem Bundesverhältnis kam. So, wir erinnern uns, 8 Menschen überleben die Sintflut, aber sie bringen etwas mit sich im Boot, was nicht abtötbar war durch Wasser, auch wenn Wasser in der Taufe benutzt wird als ein Bild, wenn der Mensch ganz untergetaucht wird und wieder hochkommt, stirbt. Die falsche Idee, die falsche Identität oder der alte Mensch. Aber hier in der Arche überleben 8 Menschen und sie nehmen mit sich den Irrtum in ihrem Herzen. Und sie vererben ihn natürlich weiter. Nachdem die Sintflut vorbei ist, wird das Leben wieder begonnen. Und da sie den Irrtum aus ihrem Herzen nicht komplett entfernt hatten und da sie ihn durch Geburt sowieso weitergegeben hätten, kommen die Menschen mit demselben Irrtum auf die Welt. Und es geschieht nicht lange, so gehen sie wieder den Weg gegen Gott. Die Bibel sagt im 1. Mose 11, 2, da sie nun zogen gen Morgen, fanden sie ein ebenes Land im Lande Sinear, was das Land Babylon bedeutet, und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander, wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen, und nahmen Ziegel zu Stein und Erdharz zu Kalk, und sprachen, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, des Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen und haben das angefangen zu tun. Sie werden nicht ablassen von allem, was sie sich vorgenommen haben, zu tun. Also, wohlauf, lasst uns herniederfahren und ihre Sprache daselbst verwirren, dass keine des anderen Sprache verstehe. Daher heißt ihr Name Babel, dass der Herr daselbst verwirrt hatte alle Ländersprache und sie zerstreut von dort in alle Länder. Das Interessante an dieser Geschichte ist, dass nachdem Gott quasi neu beginnt, aber doch mit der alten sündigen Natur, muss es ja wieder zu einem Abfall von Gott kommen, weil die Menschen, wenn sie denken, sie sind Gott, dann können sie ja nur mit Gott kämpfen. Und so sind sie sich einig. Sie finden auf dieser großen Ebene Platz und sagen, wir bauen hier eine Stadt und wir wollen uns einen Turm machen, sodass, wenn wieder eine Flut kommen sollte, sie uns nicht töten können kann, weil wir sind so hoch, dass die Wasser so hoch nicht steigen könnten. So, das war der Plan. Ein Kampf gegen Gott. Ein vereinter Kampf gegen Gott. Und Gott sagt, das ist nicht gut. Das wird nirgends wo hinführen. Und so kommt er und vereitelt ihre Pläne, weil er ja immer noch der Herr aller Dinge ist. Und durch die Verwirrung der Sprache müssen sie sich gezwungenermaßen aufteilen und auf der Erde verbreiten. So, das heißt, wenn wir auf den ersten Blick sehen, ist Gott kein Globalist. Er ist also keiner, der alles auf eine Sache zentrieren will, sondern er steht eher für Dezentralisation. Er steht dafür, dass es verbreitet wird. Gott hat ja nicht vor, dass es Regierungen gibt in dem Sinne, sondern jeder sollte ja von Gott nehmen und aus Gott leben. Dann braucht man keine Regierungen. Dann würde jeder die Aufgabe erfüllen, zu der er gemacht wurde, und es gäbe nie ein Problem. Aber durch diesen schlimmen Irrtum des Herzens will man Macht ausüben und man denkt, je mehr man ist, umso mächtiger ist man. Aber Gott hat auch das bewiesen, dass es nicht funktioniert. Er und auch ein paar, die auf seiner Seite stehen, sind viel mächtiger wie der ganze Rest der Welt. So, man hat also Gott wollte sie auseinanderbringen, damit sie nicht hier gemeinsam sich unterstützen, gegen Gott vorzugehen. Er hat sie aufgeteilt auf der ganzen Erde. Aber sind die Menschen damit zufrieden gewesen? Haben sie dann gesehen, oho, das ist besser für uns, wenn wir verteilt sind auf der Erde? Nun, wir können ja zurückblicken und können sehen, dass der nicht endende Versuch der Wiedervereinigung bis heute da ist. Da ist das alte Babel und da ist die EU, das EU-Gebäude in Straßburg, wenn ich mich richtig erinnere. So, hier will man immer noch dasselbe. Man hat es über die Jahrtausende immer wieder versucht, zu vereinigen, dahin zu kommen, wo Babel mal ursprünglich war. Womit kann dies erreicht werden? Womit kann man dahin kommen, damit man die Welt wieder zu einer globalen Führung bringt? Man hat es versucht in der Vergangenheit mit Gewalt, mit Gesetzen. Man hat versucht auf unterschiedliche Methoden, über Religionen. Man hat versucht, die ganze Menschheit nach Möglichkeit unter Kontrolle zu bekommen. Und es hat bisher immer nur teilweise geklappt. Es hat noch nie so geklappt, wie es damals in Babel war. Aber wenn wir heute blicken in unsere Welt, so scheint es, dass der Versuch der Vereinigung doch jetzt endlich kurz davor steht. So, womit kann dies erreicht werden? Es gibt etwas. Es gibt eine alles vereinende Lehre Babylons. Und wir als gläubige Menschen haben uns immer gedacht, wie wird man es schaffen, dass man alle Gläubigen zusammenbringt? Und wir haben uns gewundert und gefragt, wie soll jetzt Rom, Babylon, die Hauptstadt, wie soll das wieder dazu bringen, dass man alle zu einer Lehre vereint? Man hat gedacht, durch die Ökumene wird man dahin kommen und es gibt Anstrengungen. Und ja, man hat teilweise die Dinge so auch geschaffen. Aber das ist insuffizient. Um die ganze Menschheit vereinen zu können unter einer alles vereinenden Lehre, braucht man etwas, was die ganze Menschheit braucht. Und das ist die Medizin oder die Gesundheit. Es wurde über lange Jahrhunderte hinaus, besonders in unserem letzten Jahrhundert, immer wieder den Menschen eingeflößt, Gesundheit ist das höchste Gut. Gesundheit, alles andere, Hauptsache gesund. Man kann auf alles andere verzichten, Hauptsache man ist gesund. Das ist so in den Köpfen der Menschen da und sicherlich ist Gesundheit, Wohlbefinden ein Bedürfnis des Menschen, ein Grundbedürfnis des Menschen. Und jetzt muss man nur eine Lehre bringen, die das alles vereint. Und siehe da, wir können zurückblicken über ein Jahr, wie in kürzester Zeit eine einzige Lehre alle Religionen, alle Menschen, jeglicher Klasse, jeglicher Farbe, jeglicher Kultur vereint in eins. Es ist die Medizin. Und ich habe das erwähnt letztes Mal, weil es mir so klar wurde. Da ist die Schlange und sie ist auf dem Baum in Eden. Und sie verspricht Adam und Eva. Eva ist dort, aber durch die Eva verspricht sie auch Adam Leben. Dabei verkauft sie den Tod. Und heute ist es dieselbe Schlange. Hat sich nichts geändert. Sie ist auf einem Stab, könnte es auch Baum nennen. Sie ist da und sie bietet der Welt etwas an. Worum geht's? Worum geht es damals und worum geht's heute? Die Menschen sind andere. Die Generationen haben sich verändert. Aber die Botschaft und der Verführer ist derselbe. Luzifer, Satan, bietet den Tod an als Leben, weil Leben ist ein Bedürfnis. Er sagt der Eva ohne Scham, ohne jegliches Zucken, sage ich mal mit den Augen, da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet mitnichten des Todes sterben. Sondern Gott weiß, dass welches Tages ihr davon essen, so werdet eure Augen aufgetan und werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Er kommt also und bietet ein Bedürfnis an, was dahinter jedoch den Tod mit sich bringt. Weil Gott hat gesagt, wenn ihr esset, werdet ihr sterben. Was bietet die heutige Globalisierung an? Leben und Gesundheit. Man hätte eine globale Kirche nie schaffen können ohne die Medizin. Und das ist erstaunlich, weil wir hätten es wissen sollen, dass während durch die ganze Heilige Schrift, in der ganzen Geschichte der Menschheit, bis vor etwa 200 Jahren, war die Medizin und das geistige Leben immer aneinander verknüpft. Das heißt, der Geistige war, der Geistliche war auch der Mediziner. Das findet sich noch heute in manchen Urvölkern. Gott hatte das in seinem Volk so etabliert. Der Priester ist auch Arzt. Weil man kann das Geistliche und Körperliche nicht trennen. Sie sind unterschiedliche Einheiten, aber sie können nur zusammen funktionieren. Aber Satan hat es in den letzten 200 Jahren so geschickt getrennt, dass heutzutage wir nicht mehr unterscheiden und sehen, dass das körperliche Befinden die Folge des geistlichen Denkens ist. Dessen, was der Geist denkt. Gesundheit. Leben kommt woher? Nun, heute kommt sie aus einer Spritze. Damals kam sie aus einem Apfel. Eine Frucht, wir wissen nicht, ob es ein Apfel war, aber die Assoziation zum Apfel kommt immer wieder hoch. Es ist selbst etwas Materielles soll das Leben geben. Da ist Jesus, als er versucht wird, sagt er, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Das hat die heutige Christenheit vergessen. Das existiert nicht mehr. Wir leben aus der Spritze. Von dort kommt die Gesundheit. Nicht vom Denken. Deshalb, meine Lieben, ist es kein Wunder und kein Zufall, dass die erste von den sieben Plagen Gottes, des Zornes Gottes, der über die ganze Erde kommen wird, für alle Menschen, die das Mahlzeichen und die von diesem Trank, dieser Verführung trinken, und der erste Engel, der seine Zornesschale wirft auf die Erde. Ich lese hier Offenbarung Kapitel 16, Vers 1. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln, geht hin und gießt aus die Schalen des Zornes Gottes auf die Erde. Und der erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde. Und es ward eine böse und arge Drüse. Das ist eine Krankheit, eine Hautkrankheit, an den Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. So wie Adam und Eva, als sie von der verbotenen Frucht aßen, den Tod und die Not ernteten, so werden alle, die jetzt dieser falschen Lehre, diesem konfusen Lehre letztendlich, die aber interessanterweise alle vereint. Wenn Gottes Gericht kommt und es wird kommen zu diesen Tagen, wenn das Ganze sich, wenn alle getrennt sind voneinander, die Guten und die Bösen, dann kommen diese Plagen auf die Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres haben. Und die erste Plage ist eine Krankheit. Wie hätte es denn anders sein sollen? Sie haben Gesundheit, nein, sie haben Krankheit als Gesundheit verkauft. Gott gibt ihnen genau das, was sie verkauft haben. Das ist Spüren an ihrem eigenen Leibe. Da gibt es keine Vakzine dagegen, da gibt es kein Mittel dagegen, gegen diese Krankheit, die Gott über die Menschheit bringt. Satan hat ihnen damals einen höheren Kenntnisstand versprochen. Was wird heute gesagt? Nichts anderes, einen höheren Erkenntnisstand. Wir müssen zu einer höheren Existenz gelangen. Nicht der Mensch 2.0. Höheres Dasein. Vereinigung des Menschen mit der Technik. Das ist dieselbe Geschichte. Nun, er hat noch ein bisschen was dazu gelernt, weil damals waren sie ja nur zu zweit. Jetzt sind sie Milliarden und deshalb sagt er, das Allgemeinwohl aller, das heißt das Allgemeinwohl für alle. Man nennt es zwar, wie wenn es das Allgemeinwohl ist für alle, aber letztendlich ist es nur das Wohl von einem, nämlich Luzifer, Satan, und hinter und vor ihm stehen einige seiner Vasallen, die ihm folgen. Und vor allen Dingen muss das Böse natürlich, und das ist das Individuum, muss weg. Weil die größte Not ist, dass wir Individuen sind. Deshalb muss jeder die Maske tragen, muss jeder sich testen, muss jeder sich desinfizieren, muss jeder alles gemeinsam tun, weil wir sind in Babylon angekommen, wo alle alles gemeinsam haben und machen und das Individuum, das Böse, muss weg. Genau umgekehrt, wie es Gott immer gemacht hat. Und wo soll das alles landen? Natürlich in einer neuen, besseren Welt. Satan ist ein Meisterverkäufer des Irrtums. Und die Welt fällt auf ihn ein. Nicht die Welt. Die Gläubigen fallen auf ihn rein. Er verführt heute die Welt. Nein, die Gläubigen. Er hat sie alle versammelt in eine einzige, unter einer einzigen Lehre. Und die Lehre heißt Medizin. Und wenn man so will, sie ist eine Verwirrung. Aber man ist sich einig auf den einen Punkt. Die Krankheit kommt von außen. Das Problem bin nicht ich. Das Problem liegt außerhalb von mir. Ich könnte noch Stunden darüber reden, aber lasst uns weitergehen. Diese allvereinende Lehre Babylons wird in der Bibel Offenbarung 18, Vers 2 bis 4 so beschrieben. Und er schrie aus Macht mit großer Stimme und sprach, sie ist gefallen, Babylon die Große, und eine Behausung der Teufel geworden, und ein Behältnis aller unreinen Geister, und ein Behältnis aller unreinen und verhassten Vögel. Denn von dem Wein des Zorns ihrer Hurerei haben alle Heiden getrunken und die Könige auf Erden haben mit ihrer Hurerei getrieben und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Wollust. Ja, die Schlange hat das Glas eingeschenkt allen Völkern. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihre Sünden, auf dass ihr nicht empfanget etwas von ihren Plagen. Das sind die sieben Plagen, die auf Babylon kommen. Es ist jetzt die Zeit, aus diesem System, aus dem Glauben an die Medizin herauszutreten. Weil jeder, der in dem Glauben an die Medizin bleibt, an die, die heute verkündigt wird, es ist eine Religion. Sie hat mit Wissenschaft, mit Realität nichts zu tun. Deshalb muss jeder, der die Wahrheit sagt und sie provoziert, getötet und verfolgt werden. Weil der Irrtum akzeptiert die Wahrheit nicht. Die Wahrheit steht für alles. Aber der Irrtum, der muss die Wahrheit eliminieren. Wer war der Erste, der aus dem damaligen Babel herausgerufen wurde? Es war Abraham. Abraham, Gott erschien ihm und er sprach zu ihm, geh aus deines Vaterlande und von deiner Freundschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Er wohnte damals in Haran, schon sein Vater war aus Ur in Chaldea, was ja Babylon ist, ausgezogen nach Haran. Und nachdem sein Vater gestorben war, er war 75 Jahre alt, Abraham, als Gott ihn berief, auszuziehen. Weg, Dezentralisation, weg aus deinem Vaterlande, von deiner Freundschaft und aus deines Vaters Haus, in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das werden wir uns anschauen, wie das passiert. Hier ist Babylon. Und es ist der Aufbau des Drachens, aber er versteckt sich hinter Menschen und Experten. Und Gott ruft Abraham auszuziehen aus diesem System. Und er nimmt es auch wortwörtlich, das heißt auszuziehen aus der Gegend, wo er wohnt. Und Gott will ihn zu einem großen Volk machen, das Volk Israel. Er soll ein abgesondertes, heiliges Volk sein. Es ist erstaunlich, dass Gott für Trennung ist, nicht für Vereinigung. Vereinigt kann man nur in einem Glauben sein. Und entweder ist man Babylonier oder man ist Israelit. Es gibt nichts dazwischen in der Realität. So, schauen wir uns das Muster nochmal an. Gott erwählt den Abraham, um ein Segen zu sein für die ganze Welt. Abraham glaubt und gehorcht Gott und lebt als Vorbild in Kanaan, wie wenn er nicht dort zu Hause ist, weil er wartet auf eine Stadt, die einen festen Grund hat. Gott erwählt seine Nachkommen, um diesen Segen weiterzutragen. Seine Nachkommen werden zunächst Sklaven in Ägypten und dort erkennen sie ihre Not und rufen Gott um Hilfe. Er befreit sie vom Ägypten und bringt sie ins verheißene Land. Nach nicht langer Zeit wenden sie sich fremden Göttern zu. Sie fallen also in das babylonische System hinein. Gott greift ein und lässt sie von den umliegenden Völkern versklaven. Unter den Konsequenzen und Not bekehren sie sich. Gott erweckt eine Lösung und gibt dem Land Frieden, bis sie wieder von ihm abfallen. Und dieses Spiel wiederholt sich immer wieder, bis die Grenze erreicht war und es kein Zurück mehr gab. Für das Volk Israel damals, das Literarische, das Physische. Und wir sind heute am Ende der Tage bei dem sozusagen geistigen Israel angekommen. So, Gott ruft den Abraham raus, um ein heiliges Volk zu sein. Getrennt von dem anderen. Aber das Volk geht immer wieder zurück nach Babylon. Gott holt sie wieder raus. Sie gehen wieder zurück. Es ist ein Spiel, wie ich es vorher versucht habe zu erklären, weil die Generationen nicht treu sind. Und so kommt es immer wieder zu einer Vermischung zwischen dem Volke Gottes und den Babyloniern. Und es kommt nicht zu einer klaren Trennung, wer was ist. Und Gott wollte das immer. Er wollte, dass sein Volk ein besonderes Volk ist. Ein Volk, das gegenüber allen anderen Völkern seine Herrlichkeit, seine Liebe, seine Pracht erzählt und dort offenbart. All das wollte er. Aber das Volk hat nicht mitgemacht. Und jetzt sind wir bei der letzten Generation angekommen. Und in unserer Zeit wird es die endgültige Trennung geben zwischen Babylon und Israel. Es ist der letzte Ruf, der ausgeht und sagt, geht aus von ihr, mein Volk. Weil jeder, der heute in Babylon bleibt, und heute ist Babylon nicht mehr ein physischer Ort. Babylon ist eine Leere, ist ein Wein, eine Leere, einer, der dich trunken macht, der dir die Orientierung nimmt, während er dir verspricht, er gibt dir die Orientierung. Heute müssen wir ausziehen aus Babylon, weil der Kampf ist ein geistiger Kampf. Weil heute in diesen Tagen muss sich erfüllen die Prophezeiung, die dem Abraham gegeben wurde, dass er ein Segen sein soll für die ganze Menschheit. Sie wird sich durch die erfüllen, die so wie Abraham auf der Seite stehen. Sie machen nicht mit, mit den Babylonischen. Sie glauben nicht an die Medizin, die heute verkündigt wird. Sie sind nicht an einer Religion interessiert, die sich als Wissenschaft verkleidet. Die meint, sie geht mit Fakten um. Dabei sind es nichts anderes als Theorien und, ich sage jetzt mal, menschliche Erfindungen. Ausgeklügelt gemacht, ja, mit großer Klugheit, wenn man so will, Schlauheit, weil die Schlange ist schlau, aber dennoch nicht undurchsichtig. Jeder kann es sehen, jeder kann sich davon abwenden. Die Zeit tickt. Langsam geht sie vorbei. Und der Ruf, sich mit dem babylonischen Wein nicht zu verunreinigen und aus Babylon auszutreten, wird bald vorbei sein. Und dann kommen die Plagen auf jeden, der geliebt hat, der nicht gesehen hat, die Verführung. Die Trennung muss kommen. Gottes heiliges Volk wird ein Volk sein der Liebe, das alles erträgt. Und das babylonische System wird ein System sein, das alle Menschen versucht zu zerstören. Das heißt, mit Zwang zu beherrschen. Das ist ganz einfach. Welchem System, welchem Glauben wirst du folgen? Es gibt nur diese zwei Alternativen. Entschließe dich heute. Amen.